Überwinder bezeichnen. Bist du jemand, der mit den Problemen und Herausforderungen und Nöten und Aufgaben des Lebens immer gut zurechtkommt, ja, sie meistern kann? Bist du so jemand, der sich irgendwie überall durchschlagen kann, irgendwie einen Lösungsweg findet für jedes erdenkliche Problem? Vielleicht hast du ein Vorbild. Jemand, der durch seine Kraft und durch seinen autoritären Einfluss scheinbar jedes Hindernis überwinden kann. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, du weißt, oh, der findet irgendeine Lösung. Wie so ein Herkules stellt er sich mutig allen Widersachern entgegen und er kämpft sich einen Weg. Oder gehörst du zu denen, die versuchen, in jeder Situation einen kühlen Kopf zu bewahren? Stoisch alle Nöte an dir vorüberziehen zu lassen und einfach das Beste zu hoffen, so wie der amerikanische Motivationsredner und Psychologe Dale Carnegie, der meinte: Mit den Jahren entdeckte ich, dass 99% aller Dinge, über die ich mir Sorgen machte oder vor denen ich Angst hatte, nie passierten. Und er übte sich daran, einfach immer ruhig zu bleiben und zu versuchen, all das sich nicht so schrecken zu lassen. Ist alles gar nicht so schlimm. Es wird schon gut ausgehen. Mit positivem Denken überwinden einige die Sorgen. Oder gehörst du vielleicht zu den Strategen, die versuchen, alles zu durchdenken, alle möglichen Szenarien zu berechnen. Und für jede Situation hast du einen Plan, wie du Menschen für dich gewinnen kannst, wie du die Umstände so beeinflussen kannst, dass es dir zum Vorteil dient, dass du dir einen Weg bereiten kannst, auf dem du gut gehen kannst und ein gutes Leben führen kannst. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hindernisse und Probleme zu überwinden. Und Jakob im ersten Buch Mose, er war ein Meister in all diesen Methoden. Er war ein Meister darin. Er war voller List und voller Pläne. So ergaunerte er sich den Segen und das Erstgeburtsrecht gegenüber seinem Bruder Esau und vor seinem Vater Isaak. Und mit einer positiven Einstellung macht er sich auf nach Haran in dem Glauben, er wird nur ein paar Tage dort bleiben, bis die zornige Mordlust seines Bruders vorbei ist. Und mit großer körperlicher Kraft wälzte er diesen enormen Stein vom Brunnen in Haran, um nicht länger auf die anderen Hirten zu warten und die schöne Rahel zu imponieren, indem er die Herde tränkte. Und lange schien es alles aufzugehen. Aber in Haran wurde er von seinem Schwiegervater Laban betrogen. Und all seine Kraft und all sein Optimismus und all seine Pläne, sie brachten ihn nicht weiter. Und er merkte, Gott musste einschreiten, damit ich überhaupt aus dieser Situation herauskomme. Und nun, in unserem Predigtext, befindet er sich an der Grenze zu Kanaan und er versucht es wieder mit positivem Denken. Er sendet eine freundliche, demütige Nachricht an Esau. Ach, es wird schon gut gehen. Die Zeit wird ihn schon beruhigt haben. Doch dann berichten die Boten, dieser Esau, er kommt mit 400 Männern ihm entgegen. Und plötzlich ist alles positive Denken dahin. Jakob bekommt Angst. Und darauf versucht es Jakob mit seinen Plänen und Listen. Er sendet mehrere Herden als Geschenke für Esau voran, wie so einen großen Tribut für einen Fürsten. Und er prägt seinen Knechten genau ein, was sie sagen sollen, um möglichst Esau zu besänftigen. Doch auch dieser Plan bringt ihm keine ruhige Zuversicht. Er weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise klappen kann. Er ist voller Unruhe und er stellt sich darauf ein, dass er Esau mit Gewalt entgegentreten muss. Das ist letztendlich doch alles auf seine Kraft ankommt, ob er überlebt oder nicht. Und er rechnet schon mit großen Verlusten, so dass er seinen ganzen Besitz und seine Familie in zwei Lager aufteilt, um möglichst einen Teil davon retten zu können. Vielleicht kann ein Teil fliehen. Nun, dazu betet er auch und erinnert Gott an seine Versprechen. Aber Jakob ist verzweifelt. Er ist unruhig, er ist voller Angst und voller Schrecken. Er, der Meister in Überwinden von Problemen, der Meister, sich seinen Weg zu bahnen, er ist plötzlich völlig hoffnungslos. Und erst dann lernt er, wie man wirklich ein Überwinder wird. Nicht nach menschlicher, sondern nach Gottes Weise. Jakob wird ein Überwinder, lautet das Thema heute Morgen. Und wir lesen dazu 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 33. 1. Mose, Kapitel 32, Abvers 23. Und er, Jakob, stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hatte. Dies ist ein geheimnisvoller Text. Und wir werden heute sicher nicht alle Einzelheiten erklären können. Und es gebührt sich auch, an diesem Text eine gewisse Ehrfurcht zu bewahren. Was hier geschieht, ist bemerkenswert. Und solche besonderen Begegnungen mit dem Herrn gehen weit über das hinaus, was Worte beschreiben können. Oder was wir mit unserem Verstand erfassen können. Doch dieser Text lehrt uns, trotz aller wundersamen Rätsel, wichtige und kostbare Dinge, die du und ich lernen müssen, um wie Jakob zu Überwindern zu werden in den Augen Gottes. Und Freunde, wir haben es nötig, in dieser Weise zu überwinden. Darum lasst uns anschauen, erstens, kräftiges Ringen. Kräftiges Ringen. Das heißt hier, und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte, und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Nachdem Jakob all seine Geschenke vorangeschickt hatte, Esau entgegen, da blieb er allein im Lager zurück. Da blieb er im Lager zurück mit seiner Familie und wollte dort übernachten. Doch mitten in der Nacht steht er wieder auf. Offensichtlich fand er keinen Schlaf. Seine Gedanken kreisten wie so unheimliche Schatten umher. Vielleicht kennt ihr das, wenn etwas euch Sorgen macht, wenn euch etwas Angst macht, dann ist an Schlaf überhaupt nicht mehr zu denken. Ihr seid völlig erschöpft und ihr wisst, oh, ich brauche unbedingt Schlaf, aber ihr findet keine Ruhe. Die Sorgen wurden immer größer. Also, was macht Jakob? Er weckt seine ganze Familie auf. Er ändert seinen Plan kurzfristig. Er bringt nun auch seine Familie über den Jabbok, über diesen Fluss, der von Osten in den Jordan fließt. Und an einer seichten Stelle, einer Furt, trägt er seine 11 Söhne und wohl auch seine Tochter, auch wenn sie nicht genannt wird, wie auch seine beiden Ehefrauen und Nebenfrauen samt allen seinen übrig gebliebenen Herden und Gütern über diesen Fluss. Also er zieht weiter von Norden, wo er von Haran gekommen ist, weiter gen Süden. Wortwörtlich eine Nacht- und Nebelaktion. War eigentlich nicht so geplant, aber er fand keine Ruhe. Und jetzt bringt er seine ganze Familie und all das, was er noch hatte, sein ganzes Lager, bringt er nun über den Fluss. Das Flussbett des Jabbok geht immer tiefer zwischen zwei hohen Felsklüften in einer Schlucht entlang, bis es dann sich sogar unter dem Meeresspiegel in den Jordan mündet. Jakob befindet sich geografisch wie auch körperlich und seelisch an einem absoluten Tiefpunkt. Und um ihn herum türmen sich die Sorgen, wie diese Schlucht von dem Fluss Jabbok. Ohne Schlaf wartet er durch das Wasser, bis alles, was er hat, über den Fluss ist. Er muss viele Dutzend Male über den Fluss gegangen sein und dann zuletzt bleibt er allein zurück. Ganz allein. Und Mose erklärt nicht, warum. Wollte er bloß einen Moment verweilen, um zu beten? Oder dachte er vielleicht darüber nach, sich vor Esau feige zu verstecken oder zu fliehen? Wollte er seine Familie voraussenden, damit ein möglicher Schlag Esaus nur ihn trifft und nicht seine Familie? Oder dachte er, der Anblick der Frauen und der Kinder, Esaus Schwägerinnen und Neffen, könnte noch ein weiteres Puzzleteil sein, um irgendwie Mitleid zu erzeugen bei Esau und seinen Rachezorn abzuschwächen? Denn ihr erinnert euch, das Letzte, was Esau gesagt hat, war, dass er Jakob umbringen will. Wie dem auch sei, so ganz allein und so ganz ängstlich, völlig geschafft und verzweifelt, am Ende seiner Kraft, da bleibt er zurück am Ufer vom Jabbok und Gott tröstet Jakob freundlich und ermutigend. Oder was lesen wir hier? Oh nein, es wird einfach noch viel schlimmer. Es wird einfach noch viel schlimmer für Jakob. Mitten in der Dunkelheit greift ihm plötzlich ein Mann an und fängt mit ihm an zu kämpfen. Stellt euch das mal vor. Der schlimmste Tag in deinem Leben. Noch nie hattest du so große Angst. Du bist völlig erschöpft, weil du einen Tag lang nach langer Wanderung nicht schlafen kannst und in deiner Panik trägst du deine ganze Familie, deinen halben Hausstand über den Fluss, wie so ein großer Umzug, verschwitzt und nass und erschöpft und verängstigt, hilflos, allein, finster und dann wirst du ohne Vorwarnung angegriffen und musst scheinbar noch um dein Leben kämpfen. Geht es noch irgendwie schlimmer? Jakob ringt mit diesem Mann. Das Wort ringen ist verwandt mit dem Wort für Staub. Es geht also noch weiter runter, noch tiefer, bis in den Staub. Jakob ist richtig am Boden. Dieser Mann, dieser Trickbetrüger, dieser Meister im Überwinden von Problemen, der sich überall irgendwie durchwälzen konnte, er ist völlig am Boden. Ohne Waffen, ohne Hilfe ringt er mit diesem unbekannten Mann im Staub. Aber Jakob ist enorm stark. Er schafft es, sich mit jeder Faser seines Körpers zu wehren. Es dämmert schon. Ein zarter, heller Streifen wird am Horizont sichtbar. Man kann langsam die Umrisse der Gestalt besser erkennen in dieser finsteren Nacht. Und Jakob und dieser Mann sind immer noch kräftig am Ringen. Keiner gibt auf, keiner gibt nach. Keiner gibt sich geschlagen, keiner weicht zurück. Jakob ist wie in einem Rausch und er holt noch die letzte Kraft aus seinem abgespannten Körper. Kräftiges Ringen. Jakob kämpft mit all seiner Kraft, mit all dem, was er noch irgendwie finden kann. Und es zeigt sich, Jakob ist enorm stark, willensstark, aber auch kräftig, körperlich kräftig, dass er bis zum Morgen mit diesem Mann ringt. Kräftiges Ringen. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo die Probleme so groß sind und obwohl ihr im Grunde schon völlig erledigt seid, zwängt ihr euch rein und bringt alles auf, was ihr nur irgendwie habt, um bloß nicht zurückzuweichen. Zweitens, beharrliches Halten. Vers 26 lesen wir, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Mose lässt uns hier erstmal im Unklaren. Als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, und man weiß erstmal nicht so richtig, ist hier Jakob gemeint oder dieser Mann? Erst im weiteren Verlauf lernen wir, dieser Mann, der mit Jakob kämpfte, er konnte Jakob nicht überwältigen. Doch dann berührt er das Hüftgelenk Jakobs und es wird augenblicklich ausgerenkt. Nun, so eine Verletzung entsteht nicht mal ebenso. In der Hüfte kommt die ganze Kraft zusammen, die der Oberkörper hat. So eine Verletzung entsteht nur bei enormer Kraftwirkung, zum Beispiel bei einem heftigen Autounfall. Die Hüfte, die verrenkt man sich nicht einfach mal so, wie man sich einen Fuß verstaucht. Doch dieser Mann schafft es mit einer einzigen Berührung, heißt es hier. Hier wird noch nicht mal, heißt es noch nicht mal, dass er ihn geschlagen hat oder... Er berührt sein Hüftgelenk und es wird ausgekugelt. Und Jakob hat enorme Schmerzen. Solche, die das schon mal erlebt haben, sie bezeugen, es sind enorme Schmerzen, die diese Verletzung mit sich bringt. Und Jakob konnte sein Bein ab da nicht mehr wirklich belasten. Und wisst ihr was? Mit dieser Verletzung ist der Kampf entschieden. Jakob hat keine Chance. Das ist nicht nur irgendwie ein Kratzer oder irgendwie etwas, was man, womit man irgendwie noch so ein bisschen mit genug Willenskraft und auf die Zähne beißen weitermachen kann. Jakob hat keine Chance mehr zu kämpfen. Er kann keinen schnellen Schritt mehr machen. Er kann sich nicht mit Kraft gegen diesen Mann stemmen oder ihn heben und zu Boden werfen. In diesem Moment, als Jakobs Hüfte ausgerenkt war, hatte er keine Chance mehr zu ringen. Er hatte keine Chance mehr, durch seine Kraft den Mann zu besiegen. Doch was macht er? Er klammert sich um diesen Mann und lässt ihn nicht mehr los. Der Mann sagt, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Aber Jakob klammert sich um seinen Hals oder um seine Beine und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und wenn ihr schon mal einen Boxkampf gesehen habt, dann gibt es immer wieder diese Momente, wo sich die Boxer irgendwie so ineinander verkeilen und umklammern, um ein wenig zu verschnaufen, bis der Schiedsrichter sie voneinander trennt. Doch hier ist es anders. Jakob, er verschnauft nicht mal kurz, um dann wieder neu anzugreifen. Er ist eigentlich schon technisch K.O. Aber er klammert sich an diesen Mann. Denn obwohl es dunkel ist, hat er etwas erkannt. Dieser Mann kann mich segnen. Nun stell dir mal vor, es kommt ein Dieb und er klaut dir deine Tasche. Und du schaffst es gerade noch, irgendwie so den Ärmel von diesem Mann zu fassen. Und du sagst, halt! Pass auf, ich lasse dir meine Tasche, aber erst, wenn du mich segnest. Schon mal auf die Idee gekommen? Nein, man fragt doch keinen Dieb oder einen Angreifer, ob er einen segnet. Jakob merkt, sobald dieser Mann ihm die Hüfte mit nur einer Berührung ausgerenkt hat, das ist kein bloßer Mensch. Der Mann, mit dem ich kämpfe, das ist mehr als ein Mensch. Es ist finster, es ist dunkel. Jakob kann vielleicht nur Umrisse, nur Schatten erkennen, aber hier, in diesem Moment, wo all seine Kraft vorbei ist, merkt er, ich habe es hier mit mehr zu tun als einem Angreifer. Und er glaubt auch nicht, dass er es mit einem bösen Geist zu tun hat oder irgendjemanden, der ihn umbringen will, sondern er weiß, dieser Mensch, dieser Mann, dieses Wesen, es ist ein Gesandter Gottes. Auch wenn ich keine Kraft mehr habe, aber ich weiß, eines brauche ich jetzt, mehr als alles andere. Ich brauche den Segen Gottes. Und dieser Mann, der mit mir kämpft, kann ihn mir geben. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwunden. Dieser Dialog ist das Zentrum dieser Begegnung. Das Zentrum, der Kern dieses Textes. Und auch wenn es etwas geheimnisvoll bleibt, es werden die wichtigsten Punkte deutlich. Zum einen sagt dieser Mann, du hast mit Gott gekämpft. Und hier entfaltet sich das, was so geheimnisvoll, so rätselhaft ist. Gott kämpft mit Jakob. Dieser Mann, er ist im Auftrag Gottes. Ja, Gott selbst kämpft in diesem Mann gegen Jakob. Jakob bestätigt später, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. So unfassbar, so rätselhaft es erscheint. Aber der Mann, mit dem Jakob kämpfte, war Gott in menschlicher Gestalt. So wie auch Gott mit zwei Engeln dem Abraham begegnete in der Form eines Mannes, um dann Sodom und Gomorra zu richten. Nun, wir wissen, dass kein Mensch je den Vater gesehen hat, das sagt Jesus. Also können wir mit Zuversicht sagen, hier erkennen wir Christus. Gott, der Sohn, der, bevor er bleibend die menschliche Natur annahm und wirklich Mensch wurde, schon den Glaubensvätern Abraham und hier auch Jakob im Alten Bund in der Form und in der Gestalt eines Menschen begegnete. Christus kämpft mit Jakob. Damals nur für eine kurze Zeit in menschlicher Gestalt, aber in der Fülle der Zeit nahm Christus die menschliche Natur ganz und bleibend an. Und das nicht nur, um einem Mann etwas zu lehren, sondern um für alle Erwählten ein für alle Mal zu sterben und sein Leben als Lösegeld zu geben für die Sünder, für die Sünden der Gläubigen. Denn die Sünde ist Rebellion und Kampf gegen Gott. Nun, wir denken vielleicht, was für eine primitive Vorstellung, dass Gott die Gestalt eines Menschen annimmt, um mit Jakob zu kämpfen. Nun, wir müssen vorsichtig sein. Gott musste menschliche Natur annehmen, um Menschen zu retten, um Sünder zu retten wie dich und mich. Er musste selbst mit unserer Sünde ringen, am Kreuz von Golgatha, in finsterer Nacht. Auf dass der Zorn Gottes nicht uns erschlägt, sondern Christus selbst sein Leben dargebracht hat, als Lösegeld, als Opfer für Sünden. Es ist alles andere als eine primitive Vorstellung. Und wenn wir darüber lächeln, haben wir nicht verstanden, wie schwerwiegend unsere Sünde ist. Was für eine Rebellion unsere Sünde, das Böse in uns ist, gegenüber Gott. Und wie real dieser Kampf ist. Wie real. Es geht hier nicht um Märchengeschichten. Es geht hier nicht um Kindergeschichten. Es geht hier nicht um Gruselgeschichten. Es geht um den Menschen, der gegen Gott kämpft. Und wir sehen hier, Christus nahm menschliche Gestalt an. Die äußere Form. Schon hier bei Jakob, aber nicht die menschliche Natur, wie er erst dann bei der Fleischwerdung, bei der Inkarnation tat. Und der Verweis auf die Morgenröte, er bedeutet nicht, dass er lichtscheu wäre, wie in irgendwelchen mythischen Vampirgeschichten, sondern Jakob sollte ihn noch nicht ganz erkennen. Schließlich erschien Gott Jakob auch schon in Bethel im Traum, am Fuße der Himmelstreppe. Er sah Christus schon. Christus ist ihm bereits erschienen. Doch hier stellt er sich ihm entgegen und er kämpft gegen ihn. Und des Weiteren fragt Gott nach Jakobs Namen. Natürlich nicht, als würde Gott nicht wissen, wie Jakob heißt, sondern in Jakobs Fall zeigt sein Name auch sein Problem und den Grund dieses nächtlichen Überfalls an. Namen in der Bibel haben häufig eine tiefere Bedeutung. Sie sollen etwas aufzeigen vom Wesen. Jakob, erinnert ihr euch, was das heißt? Jakob, es bedeutet Fersenhalter, weil er schon im Mutterleib seinem Zwillingsbruder Esau den Fuß gehalten hat und wollte ihn wieder zurückziehen, damit er als Erster geboren wird. Und bildlich gesprochen heißt Jakob also Beinsteller, Betrüger, Überlister. Und Esau klagte, Jakob heißt ja zu Recht Jakob, weil er ihn schon zweimal betrogen hat. Jakob bedeutet Betrüger. Und Jakob ist ein Betrüger. Sein ganzes Leben lang versucht er durch Täuschung, durch Tricks, durch listige Pläne, seine Ziele zu erlangen und so die Hindernisse zu überwinden. Dazu vertraut er auf seine eigene Kraft und auf sein Glück. Und obwohl Jakob in den 20 Jahren unter Laban sehr gereift ist und der Herr viel an ihm wirkte, kommen in der Angst vor Esau und vor dieser drohenden Gefahr mit den 400 Männern Jakobs alte Gewohnheiten wieder ziemlich deutlich hervor. Er vertraut genau wieder auf seine Listen, auf seine Betrügereien. Sogar so weit, dass er Esau seinen Herrn nennt und sich selbst Esaus Knecht. So als würde Jakob diesen Erstgeburtssegen doch wieder an Esau abtreten wollen. Jakob bekommt aber einen neuen Namen hier. Jakob, der Fersenhalter, er soll Israel heißen. Und es gibt eine Vielzahl von möglichen Interpretationen, was genau der Name bedeuten kann. Vor allem deswegen, weil die offensichtliche Bedeutung nicht so richtig zu passen scheint. Israel heißt eigentlich Gott kämpft oder möge Gott kämpfen oder Gott wird herrschen. Doch Gott sagt ja in unserem Text hier, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Soll es also heißen, der mit oder der gegen Gott kämpft? Gottes Streiter, Gottes Besieger? Nein, die beste Auslegung ist, Israel heißt, Gott kämpft. Aus dem Fersenhalter Jakob wird Israel, Gott kämpft. Doch wie passt das zusammen mit der Aussage, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt? Wie kann das denn die Erklärung dafür sein, dass er jetzt Israel heißen soll, Gott kämpft, wenn die Erklärung ist, du hast mit Gott gekämpft und überwältigt? Nun, das ist mit Sicherheit der größte Knoten in unserem Text. Etwas, was so völlig unlogisch scheint, was wir nicht zu verstehen vermögen. Wie sollte ein sterblicher Mensch den allmächtigen Gott überwältigen? Wie kann denn ein sündiger Mensch Jakob einen heiligen Gott überwinden? Wie kann ein Mensch voller Fehler gegen Gott kämpfen und siegen? Und wie kann es vorher heißen, dass Gott in Gestalt dieses Menschen Jakob nicht überwältigen konnte? Und hier wird sichtbar, wie sehr auch wir dieses Wort überwältigen bloß verstehen, wenn wir an physische Kraft denken. Ja, sie haben gerungen. Ja, sie haben gekämpft. Doch dass es Christus, dem Gottmensch, nicht an Kraft mangelte, zeigt schon diese ausgerenkte Hüfte. Inwiefern sah er, dass er Jakob nicht überwältigen konnte? Wie kann es sein, dass er hier Christus mit Jakob kämpft und sagt, ich kann ihn nicht überwältigen? Wir müssen hier vorsichtig sein, denn es gefiel dem Geist des Herrn nicht viel über dieses Geheimnis zu lüften. Einige sagen, er stellt sich kraftlos. So wie ein Vater, der mit seinem Kind spielt und im Spiel mit diesem Kind kämpft und so tut, als könnte er das Kind nicht besiegen, als könnte er mit all seiner Kraft nicht dagegen halten, so damit das Kind Mut fasst und denkt, es wäre besonders stark. Und auch wenn das Bild in einigen Punkten gewinnend ist, scheint mir die Lösung dieses Rätsels vielmehr in dem Namen Jakobs selbst enthalten zu sein. Ich stelle es mir etwa so vor. Ein König befiehlt seinem treuen Heerführer: Ich habe einen Sohn, einen Prinzen, aber er ist stolz und selbstgefällig und will sich nicht belehren lassen. Nun stelle dich in dieser Nacht dem stolzen jungen Prinzen entgegen, bis er aufgibt, bis er aufhört, auf seine eigene Kraft zu vertrauen, bevor das Tageslicht zu erkennen gibt, wer du bist. Aber, so die Anweisung des Königs, dem Prinzen darf keine gefährliche Verletzung zugefügt werden. Wenn nun der Auftrag Gottes des Vaters es war, Jakobs stolzen Willen und sein Vertrauen auf seine eigene Kraft zu brechen und zu überwinden, ohne ihn zu töten, dann bemerkt Christus hier, Jakob ist bereit, mit allem, was er hat, auf seine Kraft zu vertrauen. Er gibt nicht auf. Jakob ist nicht bereit, sein Selbstvertrauen und seinen Eigenwillen aufzugeben, egal wie lange man ihm widersteht. mit diesem Auftrag des Vaters unter diesen Bedingungen lässt sich Jakob so nicht überwinden. Also schwächt er seine Kraft in der Hüfte, damit auch seine Seele nicht länger an den falschen Hoffnungen klammert. Er konnte ihn nicht seelisch überwältigen in der Form, wie Gott es beschlossen hat, ohne ihm physisch zu schaden. Also tat er das, was notwendig war, um ihn zu überwältigen, um seine Kraft und seinen Willen zu brechen. Nun, inwiefern hat denn Jakob gegen Gott und Menschen gekämpft und hat überwältigt? Er hat Gott überwältigt, nicht durch Kraft, auch nicht durch List, sondern durch die Bitte um Segen. Der Prophet Hosea, inspiriert vom Geist Gottes, er macht es unmissverständlich klar. Und achtet mal auf den weiteren Zusammenhang. In Hosea Kapitel 12, Abvers 1. Hosea Kapitel 12, Abvers 1. Hört mal zu. Mit Lüge hat Ephraim mich umringt, mit Betrug das Haus Israel. Und Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind und jagt dem Ostwind nach den ganzen Tag. Es mehrt Lüge und Gewalttat. Einen Bund schließen sie mit Assur und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda führt der Herr einen Rechtsstreit. Und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Taten ihm vergelten. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Und der Herr, der Gott der Heerscharen, Jahwe ist sein Name, sprach: Ja, du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Und diese Stelle ist die Auslegung, die inspirierte Auslegung zu dem, was wir hier lesen. Gott klagt hier durch den Propheten Hosea, dass das Volk Israel betrügerisch ist und unbeständig lebt vor Gott, genauso wie Jakob es tat. Mit List und Lüge und Betrug und Wankelmut. Und es vertraut auf falsche Hilfen. Auf die Hilfe von Assur oder die Hilfe von Ägypten. Und darum vergleicht Gott sie mit diesem Stammvater Jakob, der schon als Baby im Mutterleib seinen Bruder betrog und als Erwachsener mit Gott kämpfte. Dieser Kampf, es ist der Kampf von Jakobs Sünde gegen den heiligen Gott. Und Gott wehrt ihm und sagt: So kommst du nicht in das Land, das ich dir versprochen habe. Ich lasse dich so nicht über diesen Fluss ziehen. In deinem Stolz und deinem Selbstvertrauen und deinem Betrug, ich lasse dich nicht. Aber er hat etwas gelernt. Wie war denn Jakob überlegen? Wie konnte er Gott überwältigen? Und Hosea, er spricht es deutlich aus. Er weinte und er flehte um Gnade. Das ist der Schlüssel, wie wir Gott besiegen. Das ist der Schlüssel, wie Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit überwunden wird von Sündern. Trauer über die eigene Sünde. Und ein Flehen um Gnade. Das allein. Jakob weinte nicht nur vor Schmerzen, weil seine Hüfte ausgerenkt war, sondern er weinte mit dem Namen Jakob, wird ihm nicht nur dieser vor dem drohenden Esau seine Schuld bewusst, sondern als dieser Mann fragte, wie ist dein Name, war Jakob ein Bekenntnis, ich bin ein Sünder, ich bin ein Betrüger. Ich verdiene nichts Gutes, ich habe keine Kraft in mir. Alles ist nur Betrug. Aber da, als er gebrochen in seiner Kraft seine Schuld bekennt, lernt er, um Gnade zu flehen. Segne mich. Ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Der Segen ist meine einzige Chance, hier voranzukommen. Obwohl er keine Kraft mehr hat, bittet er, segne mich. Gerade weil er keine Kraft mehr hat, erkennt er, oh nein, ich brauche nicht mehr Kraft. Ich brauche kein Doping. Ich brauche Gnade. Als Gott sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen, da stellt sich Gott tatsächlich so, als wollte er Jakob verlassen, den er besiegt hat. Als wollte er ihn wie ein Häufchen Elend dort gebrochen zurücklassen. An der Furt vom Jabbok. Und sagen, seht zu. Ebenso tat Jesus später. Er tat so, als wollte er an dem Boot der Jünger mitten im Sturm bei der Nacht vorbeigehen. Als wollte er bei Emmaus die Jünger verlassen und weiterziehen. Er stellte sich, als ob er weiterziehen wollte. Er kehrte der kananäischen Frau den Rücken zu und tat so, als würde er sich nicht um sie sorgen. Und er wartete noch 2 Tage, als er von dem kranken Lazarus hörte. Gott stellt sich entgegen. Er tut so, als wenn er gehen will, als wenn er uns den Rücken zukehrt, als wenn er uns lässt in all unserem Elend, in all unserer Kraftlosigkeit, in all unserer Sünde. Und all das tat er und hatte doch jedes Mal vor, zu segnen, zu heilen, zu retten, zu stärken. Er lehrt die Menschen flehen, sodass der Glaube stark wird und die Gnade erkannt wird. Ja, die Gnade erfasst wird, dass sie sich mit ganzer Kraft allein an Christus klammern und nicht an ihre eigene Gerechtigkeit und nicht an ihre eigene Kraft. Jakob überwand Gott nicht gegen den Willen Gottes. Das ist wichtig zu wissen. Sondern er überwand Gott so, wie Gott sich überwinden lassen wollte. Wie Gott beschlossen hat, so kann mein Zorn und meine heilige Gerechtigkeit überwunden werden durch Gnade. Er ließ seinen Zorn überwinden, um Gnade zu geben. Und dieser Kampf am Jabbok ist ein Vorzeichen darauf, wie Gott sich ein für alle Mal überwinden ließ, indem Christus Mensch wurde und Gott für uns Menschen kämpfte. Ja, Gott kämpfte für uns. Den heiligen Zorn Gottes, er hat ihn überwunden als Mensch, als er sich selbst am Kreuz überwinden ließ. Drittens, gesegnetes Hinken. Gesegnetes Hinken. Vers 30 lesen wir. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Gott, der Sohn, offenbart hier noch nicht seinen Namen. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Es war genug, dass Jakob erkennt, mit wem er es zu tun hat. Uns ist der Name gegeben. Ein Name, durch den jeder gerettet wird, der ihm vertraut. Jesus Christus. Jahwe rettet durch den gesalbten Mittler. Gott kämpft für uns. Und uns ist kein anderer Name gegeben unter den Himmel, in dem wir gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus. Jakob hinkt. Vielleicht hinkte er sein ganzes verbleibendes Leben lang. Als er über den Jabbok schritt an diesem Morgen, da war er körperlich schwächer, als er jemals war. Er hinkte. Er musste sich auf seinen Stab stützen, um Schritt für Schritt voranzugehen. Und doch, an diesem Morgen, als die Sonne vor ihm aufging, war er stärker, als er jemals zuvor war. Nie war Jakob stärker zuvor. Nie hat er mehr Überwinderkraft gehabt als nach dieser Schwächung. Denn Gott hat sich in Gnade überwältigen lassen und hat ihn gesegnet. Gesegnetes Hinken. Seine beschädigte Hüfte war ihm ein Andenken, dass er sich in allen Situationen ganz auf den Herrn stützen muss und nicht auf seine eigene Kraft oder seine eigene List. Israel, ja, der Herr kämpft für ihn. Er muss kein Fersenhalter mehr sein, kein Betrüger. Und der letzte Vers hier ist wunderbar. Seine Nachkommen essen den entsprechenden Hüftmuskel beim Tier nicht, um sich daran zu erinnern, wie der Herr Jakob Gnade lehrte. Aber ist euch was aufgefallen, wie seine Nachkommen hier genannt werden? Die Söhne Israel. Das kommt zum ersten Mal in der Bibel vor. Die Söhne Israel. Ja, es geht hier nicht nur um ein Speiseritual. Wichtig ist, die wahren Nachkommen Jakobs, der zu Israel wurde, der erkannt hat, dass Gott für ihn kämpft, sodass er den Zorn Gottes überwinden kann. Sie sollen Söhne Israel werden, indem sie sich diese Lehre zu Herzen nehmen, indem sie es nicht vergessen. Bei jeder Speise erinnerten sich die Söhne Israels, was Gott getan hat im Leben von Jakob. Und so sollten die wahren Söhne Israel, die gläubigen Nachkommen, bei jeder Speise daran denken, es ist nicht die Kraft, nicht unsere physische Kraft, sondern es ist die Gnade Gottes, durch die wir alles Gute empfangen. Bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Und dann sagt er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Meine Seele ist gerettet worden. Kannst du das sagen? Kannst du das sagen heute Morgen? Jakob hat nicht in Kraft, sondern in Schwachheit überwunden. Und das ist so wichtig zu verstehen. Du verstehst nichts vom Evangelium, wenn du das nicht verstehst. Dass wir nicht in Kraft überwinden, sondern in Schwachheit. Das ist der Kern von Gnade. Nicht in einem nächtlichen Ringkampf. Aber wenn du erfährst, wie sich Gott deiner Selbstgerechtigkeit und deinem falschen Vertrauen und all deiner betrügerischen Sünde entgegenstellt. Wie du merkst, nein, es reicht nicht, wie gut ich bin, um vor Gott zu bestehen. Es reicht nicht, was für ein Ansehen ich habe vor den Menschen. Gott stellt sich mir entgegen. Oh, dann vertraue nicht länger auf deine Kraft. Sondern Gott wird dich dahin bringen, dass du am Boden bist. Wenn nötig, bis in den Staub, damit du erkennst, da ist gar keine Kraft mehr in mir. Da ist nichts, wofür ich mich rühmen kann. Da ist nichts, woran ich mich halten kann. Nichts, außer die Gnade Gottes. Gott, ich klammere mich allein an deine Gnade. Bitte segne mich oder ich vergehe. Bist du an diesen Punkt gelangt? Hast du je diesen Zeitpunkt erlebt in deinem Leben? Hast du erfahren, was es heißt, dass Gott für dich kämpft und du nicht mehr auf deinen Fersenhalter, auf deine Betrügereien hoffen musst? Am Kreuz kämpfte Gott für uns, ein für allemal. Im Evangelium der Gnade Gottes sehen wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Du willst Gott sehen? Am Kreuz von Golgatha, da wo Christus für uns kämpfte, da sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Und dann kannst du sagen, meine Seele ist gerettet worden. Wenn du Gnade erfahren hast, wenn du erkannt hast, ich habe an nichts eine Hilfe als allein an der Gnade Gottes. Oh, wenn Gott mich erneuert, wenn er mir schenkt, dass ich mich ganz auf ihn allein verlasse. So wie Jakob, der hinkend sich auf seinen Stab stützte, sollen wir in allem auf unseren Gott vertrauen. Deine Seele wird gerettet, nicht durch deine überwindende Kraft, nicht durch deinen überragenden Verstand, nicht durch deine übermäßigen Verdienste, sondern allein durch das vertrauensvolle Hängen an Christus. Das ist deine einzige Chance. Glaube heißt Christus fassen, weil wir erkannt haben, nur er kann uns segnen. Nur er kann uns segnen. Und wenn du Christus so noch nicht erkannt hast, wenn es über dir noch nicht Tag wurde und Christus noch wie ein nächtlicher Schatten ist, dann lass einmal alle deine Freunde, deine Familie, deine Arbeit, deine Aufgaben, lass das alles mal beiseite treten und such die Einsamkeit. Such die Einsamkeit. Such einen Zeitpunkt, ich weiß, das ist schwer in unserer Zeit, wo du alleine bist vor dem Herrn. Und bitte ihn, dir zu begegnen. Flehe ihn an, wenn nötig, dich zu brechen, damit er dich segnet. Gesegnetes Hinken, meine Seele wurde gerettet. Doch Jakob spricht hier nicht so sehr von seiner Bekehrung, sondern er bekennt hier, ich bin Gott begegnet und nun weiß ich, er hat mein Gebet erhört. Meine Seele ist errettet worden. Welches Gebet hat Gott erhört? Letzte Woche haben wir uns mit dem wundervollen Gebet Jakobs beschäftigt und in seiner großen Not betete er in Vers 12, rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Ja, er betete, rette mich. Und jetzt sagt er, ich habe den Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meine Seele ist gerettet worden. Nun, Gott antwortet auf sein Gebet zunächst einmal anders, als er gebetet hat. Ja, er betete um Rettung vor Esau, doch Gott zeigte ihm, Esau ist nicht dein Problem. Jakobs Problem war er selbst. Und der heilige Gott, der seine Sünde entgegensteht. Du musst nicht vor Esau gerettet werden. Du musst vor dir selbst und vor dem heiligen Zorn Gottes gerettet werden. Jakob musste geheiligt werden, damit er in das verheißene Land einkehren kann. Und als Christen betrifft uns das. Ja, Gott muss uns heiligen. Unsere Probleme, auch als Gläubige, als auch Christen, als Wiedergeborene, ist immer noch unsere Sünde in uns. Das, was sich Gott entgegenstellt, ist immer noch unsere Sünde in uns. Gott ließ Petrus von einem Dienstmädchen verzagen, damit er lernt, nicht auf seinen Mut zu vertrauen. Er gab Paulus einen Stachel im Fleisch, damit er sich nicht erhebt. Nun kann es nicht sein, dass du und ich auch noch solche Kämpfe wie am Jabbok ringen müssen? 2. Korinther 12, Vers 9, da bekennt Paulus: Und er, Gott, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, merke ich, dass Gott für mich kämpft. Wenn ich schwach bin, lerne ich, allein auf Gnade zu vertrauen. Von Hirten heißt es, sie brechen eher die Beine der Schafe, als sie in die Irre gehen zu lassen. Christus ist ein guter Hirte. Vielleicht geht es dir wie Jakob in der Angst vor Gefahren oder der Meinung der Welt. Bist du drauf und dran, deinen Segen preiszugeben, all das, was Gott dir verheißen hat, dass du eine falsche Gleichgültigkeit hast gegenüber den geistlichen Dingen. Es wird dir immer weniger wertvoll. Und Gott stellt sich dir entgegen. Gott erzieht seine Kinder. Er kämpft für die Seinen, indem er gegen alles in uns kämpft, was uns von ihm wegzieht. Und wenn du das noch nie erlebt hast, wenn auch dein Leben als Christ einfach immer nur Sonnenschein war und du nie solche Begegnungen hattest, wo Gott sich dir entgegenstellt, wo plötzlich nichts mehr klappte und du gedemütigt wirst und daran erinnert wirst, dass du allein von der Gnade Gottes abhängig bist, dann steht es dir noch bevor. Aber halte dich nicht für einen reifen Christen, wenn scheinbar alles glatt läuft in deinem Leben. Gott heiligt die Seinen. Und es ist oftmals ein Ringkampf. Calvin sagt, alle Gläubigen sind Ringkämpfer. Vielleicht wird gerade jetzt in deinem Leben alles immer schlimmer. All deine Kraft ist dahin. Du bist am Tiefpunkt angelangt. Und dann hast du das Gefühl, anstatt zu trösten, ringt Gott dich noch immer weiter in den Staub. Und du zweifelst sogar daran, ob Gott es überhaupt gut mit dir meint. Oder wie er all das zulassen kann in deinem Leben. Oh, denke an Jakob. Klammere dich an Christus und seine Verheißungen. Fliehe vor Gott zu Gott, wie Martin Luther sagt. Er allein ist deine Hilfe. Gott heiligt seine Kinder und klammere seine Gnade allein. Und zuletzt, Jakobs Gebet wurde nicht nur erhört, indem Gott das eigentliche Problem löste, sondern jetzt war sich Jakob auch sicher: Ich brauche mich nicht mehr vor Esau zu fürchten. Er hat meine Seele gerettet. Noch bevor er Esau trifft, weiß er, ich bin hindurch. Gott hat mir geholfen. Ich werde überleben. Jakob geht nicht mehr als letztes hinterher, ganz abgesondert, sondern als er Esau trifft, geht er seiner Familie voran. Und er weiß, Gott ist mit mir. Gott kämpft für mich. Wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott an meiner Seite ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Bei all den Sorgen und Ängsten und Gefahren, Jakob hat nun Hoffnung. Was auch immer passiert, Israel, Gott kämpft für mich. Und wer mit Gott überwunden hat, der muss sich nicht vor Menschen fürchten. Erkenne die Gnade in Christus. Lebe aus und für diese Gnade und du wirst ein Überwinder in dieser Welt. Wie der Apostel schreibt in Römer 8, Vers 26, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Oh, wenn wir Gnade verstehen und dass Gott für uns kämpft, dann werden wir Überwinder in dieser Welt. Durch Glauben und aus Gnade werden wir Überwinder. Denn Christus hat die Welt, den Tod und das Gericht überwunden und er kämpft für uns. Amen.